Ja, herzlich willkommen, Konstante Veränderung, Folge 38. Heute stellen wir unseren Gast, oder unser Gast darf sich als erstes vorstellen. Herzlich willkommen, Gast.
Ja, heute ist der Gast die Martina Grohm.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung und danke, dass es geklappt hat endlich.
Ich habe es dir ja im Vorgespräch gesagt, du warst ja einer, der auf unserer Wunschliste stand, aber vor allem, du bist immer wieder gefragt worden, warum war die Martina noch nicht bei euch? Man hat ja schon geglaubt, wir haben irgendwelche Differenzen oder ich mag dich nicht. Und rechts von mir sitzt der André.
Grüß dich, hallo.
Ich bin der Daniel. Martina, was steht bei dir eigentlich auf der Visitenkarte?
Bei mir steht einiges auf der Visitenkarte, wenn ich noch eine Visitenkarte hätte.
Okay.
Also ich habe auch noch welche, glaube ich, bei uns im Büro im Lader. Und ab und zu habe ich auch welche mit. Heutzutage macht man das ja über LinkedIn, dass man sich connectet. Bei mir auf der Visitenkarte steht die Geschäftsführung unserer Firma, der Firma At Work. Bei mir auf der Visitenkarte steht MVP für Microsoft 365. Und bei mir auf der Visitenkarte steht auch Microsoft Regional Director. Und das sind jetzt zwei Microsoft-Titel, die eigentlich implizieren könnte, dass ich möglicherweise auch für Microsoft arbeite, was aber nicht ist, weil beide sind Community-Titel, die aus einer Community heraus entstanden sind.
Ja, MVP ist, glaube ich, bekannt, also unsere Bubble, die uns hört sozusagen. Ich glaube, wir den. Und kannst du Regional Director ein bisschen erklären? Was ist der Regional Director?
Es ist, fangen wir beim MVP einmal an.
Okay.
Als erstes, also MVP steht ja für Most Valuable Professional. Ich habe in der Zwischenzeit auch gelernt, dass es ein MVP auch für Baseball gibt oder Football?
Jeder Sport gibt es MVP, fast,
gibt es ja, okay. MVP. Gibt's das?
Pro Spiel oder Wusste pro Saison und so weiter, genau.
Ja. Und die Microsoft hat begonnen mit dem MVP-Programm für Leute, die in der Community arbeiten, die sehr viel Community-Arbeit auch machen und die ja Expertenwissen haben zu einem gewissen Thema. Und das bedeutet, wenn du dich gut auskennst oder Erfahrung hast und Blogartikel schreibst, Podcasts machst, YouTube-Videos, in Social Media das machst, anderen Leuten hilfst bei ihren Fragen rund um das Thema, dann wirst du irgendwann einmal nominiert als MVP. Nominiert wirst du entweder von einem anderen MVP,
okay,
oder von der Microsoft.
Mhm.
Also ihr könnt auch jederzeit MVPs nominieren.
Hast du das gewusst?
Ja.
Okay, na, das ist mal neu.
Und diese Nominierung bedeutet dann, die durchläuft dann einen Prozess. Also man wird dann nominiert, meldet sich ein, dann wird man kontaktiert, dann füllt man alles aus, was man so gemacht hat. Das nennt sich Contributions, wenn man schon im Englischen sind, also alles, was ich im vergangenen Jahr gemacht habe als MVP. Und dann wirst du dazu, bekommst du halt dann eine Info. Das durchläuft halt dann irgendeinen Prozess der Bewertung deiner Tätigkeiten und dann bekommst du Bescheid, ja oder nein, wie du das machst.
Und MVP musst du immer renewal. Ist es jährlich oder bier?
Genau. Also ich bin gerade im emotionalen Superstress.
Okay.
Weil wenn man natürlich MVP ist, dann möchte man auch MVP bleiben.
Mhm.
Und man wird jedes Jahr neu bewertet quasi.
Ja.
Und das bedeutet auch, man muss dann, also da gibt, es gibt zwei Arten von MVPs. Wir haben ein eigenes Tool, wo wir eintragen, was wir einfach tun.
Okay.
Und es gibt die Art der MVPs, die nach jeder Contribution das auch brav sofort ins Tool eintragen, das ganze Jahr über.
Was, bei jedem Facebook-Post musst du schreiben, ich habe da die Frage beantwortet?
Ganz so schlimm ist es nicht bei den Social-Media-Posts, aber wenn du auf Konferenzen sprichst oder irgendwo was machst, dass du das gleich eintragst. Und dann gibt es die zweite Art der MVPs, die einen super Stress kriegen und immer näher zur Deadline hin.
Okay, was habe ich eigentlich gemacht?
Ja, genau. Die Contributions des letzten Jahres eintragen.
Aber du musst nicht noch einmal nominiert werden. Das heißt, es geht nur mehr um...
Das ist ein Renewal, heißt das.
Ja.
Und da wirst du nicht noch einmal nominiert, aber du wirst neu bewertet.
Kriegt man da eigentlich Feedback? Also gibt es irgendeine MVP-Abteilung in der Microsoft, die zu dir kommt und sagt, du Martina, heuer hast du es geschafft, aber wir erwarten uns dort und dort mehr?
Nein. Das ist nämlich auch ganz interessant. Das MVP-Programm ist ja etwas, du wirst beurteilt für deine Leistungen aus der Vergangenheit, also für die letzten 12 Monate.
Mhm.
Und das bedeutet, du kannst jetzt nicht, wenn du einen Monat lang viele Contributions gemacht hast, kannst du nicht sagen, jetzt möchte ich MVP werden, weil ich habe so viel for free gemacht oder irgendwas.
Mhm.
Also es muss schon durchgängig sein. Und das ist vom Programm her eigentlich ganz clever, weil du da damit natürlich auch immer wieder etwas tust. Und so ist das ja auch bei mir entstanden, dass ich mit dem MVP einfach begonnen habe. Ich habe sehr früh mit dem Thema Cloud begonnen und habe dann einfach begonnen, sehr viel zu schreiben über das Thema und sehr viele Dinge zu erklären zu dem Thema. Und dann schreibst du einen Blogpost, dann schreibst du noch einen Blogpost und noch einen Blogpost und dann kommst du einfach in dieses Thema ein bisschen rein.
Aber du hast nicht verraten, wie viele Jahre du schon MVP bist.
Nein, habe ich nicht.
Wie viele Seasons? Bewusst oder?
Nein, gar nicht. Ich habe es nicht gefragt.
Ich würde vermuten, jetzt mehr als 10.
Mehr als 10 Jahre. Also ich bin MVP seit 2011. Und also ich bin im Jänner 2011 MVP geworden und ich bin da eigentlich auch recht stolz darauf, weil das ist aus meiner Historie ein bisschen. Ich habe 2008 begonnen mit Cloud Services.
Pipos.
Und das war ein Kollege von euch. Wir waren ja damals in Österreich eine Community, die hat sich genannt Promotoren, die österreichischen Promotoren. Mhm. Wir waren so quasi technische Externe, die der Microsoft Österreich geholfen haben bei Events, bei Vorträgen, bei solchen. Und wir haben so eine Community gehabt. Genau.
Binder?
Genau.
Wow, der war ja bei uns im Podcast.
Der Jörg Binder kommt auch daher.
Ich kann mich erinnern, dass der das, glaube ich, erzählt hat.
Genau. Das hat Beginn der 2000er angefangen. Und wir haben im Zuge eines Promotorentreffens, war ein Kollege von euch, der jetzt bei GitHub ist, hat uns einfach erzählt, dass wir, also dass die Microsoft eine Strategie ändern wird und in Richtung Cloud Services geht.
2008.
Okay, da haben wir es, da war ich noch nicht bei Microsoft. So.
Und das war so, ich habe mir das so angehört und habe mir gedacht, ah, das ist eigentlich ganz spannend. Das werden wir jetzt einfach machen. Nicht? Und ich bin dann heimgefahren oder bin ins Büro gefahren, weiß nicht mehr, habe mich angemeldet zu dem Programm und dann habe ich demjenigen geschrieben, so, jetzt bin ich angemeldet, was jetzt? Und dann ist ja relativ wenig passiert, weil natürlich die ganzen Cloud-Services vornehmlich zuerst in den USA waren und das ganze Thema dort waren. Aber das eine Produkt, das ich zu Beginn sehr, sehr stark unterstützt habe, war, jetzt muss den aktuellen Namen überlegen, Defender für Office 365. Forefront Online Protection for Exchange.
Korrekt, genau.
Exchange Hosted Services.
Ja,
du,
genau.
Okay, das finde ich noch
spannend. Antigen war das doch auch, oder? Keine
das
Ahnung.
Weiß ich nicht. Nein, ATP war es dazwischen, Advanced Threat Protection, das war vorm Defender.
Also das Produkt, das eigentlich Kunden hilft, ihr Spam-Aufkommen nochmal zu reduzieren. Und auch Phishing und auch Malware und das Ganze. Und das war eigentlich das erste Produkt, das mich so interessiert hat, weil wir waren damals von der Firma her, wir haben E-Mail-Hosting betrieben. Und ich hatte damals noch die Hoffnung, dass das Thema Spam sich irgendwann einmal ändern wird. Weil wir hatten damals Spam-Services, wo du 89% aller E-Mails weggeworfen hast.
Also Spam-E-Mails.
Spam-E-Mails. Und jetzt wirfst du, glaube ich, 96% weg mittlerweile. Okay. Und das war das erste Cloud-Produkt, um das ich mich gekümmert habe. Und dann sind diese Cloud...
Jetzt habe ich ganz viele Fragen in meinem Kopf.
Glaube ich. Soll ich weiter erzählen, ja, die Story bis 2011?
Ja.
Gut. Und dann ist irgendwann einmal Pipos gekommen, also auch in diesem Zeitrahmen. Mhm. Und dann haben wir, oder ich habe begonnen, unsere Kunden, die wir selber Mail gehostet haben, zwangs zu migrieren. Sprich, wir haben die Services gekündigt.
Okay.
Und haben gesagt, es gibt ein besseres Service.
Okay. Habt ihr Hosted Exchange damals gemacht?
Wir haben damals, es war kein Exchange, wir haben ein anderes Service verwendet als Mailbox und schau mich nicht so streng an.
Bin ich aber traurig.
Ja. Und
aber Fupe verwenden, das ist genau mein Humor. Okay, ja.
und wir haben dann begonnen, unsere Kunden zwangs zu migrieren. Mhm. Also im Sinne von, wir haben einfach gesagt, unser Service ist nicht so gut wie das Service, das angeboten wird und haben dann begonnen, das zu machen. Und zu dem Zeitpunkt hat es natürlich extrem viele Glitches gegeben bei diesen Services. Und da habe ich eben auch begonnen, drüber zu schreiben, drüber zu berichten und sehr viel zu machen.
Wie war dein Background? Weil man muss ja SMTP in- und auswendig kennen und wissen, wie schaut der RFC aus, wie funktioniert das? Da warst du firm in all diesen...
Ich habe Exchange, war sicher eines der Produkte, mit denen ich begonnen habe. Und auch Exchange on Premises. Mhm. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt, da noch mich Expertin nennen zu können. Ja, Exchange Online kenne ich mich schon ganz gut aus, aber es ist halt, und das bezeichnet auch diese M365 Services, die gehen einfach über alle Services drüber. Mhm. Und wir stellen uns zum Beispiel, wenn wir wieder zurückgehen auf MVP, ich stelle mir jedes Jahr die Frage, weil du kannst ja als MVP innerhalb von M365 Experte zum Thema sein.
Mhm.
Du kannst sein Microsoft 365 MVP für Exchange, für SharePoint, für Copilot.
Genau.
Und jedes Jahr beim Renewal denke ich mir, was mache ich? Und dann reiche ich es wieder ein für M365, weil ich einfach das Service aufgrund der Dauer, wo ich das mache, halt kenne und du mir Fragen stellen kannst zu OneDrive, zu Exchange, zu dem ganzen Thema.
Jetzt, du hast gesagt, Blogartikel geschrieben, wenn du quasi das, was aufgefallen hast, einen Blogartikel geschrieben. Ja, es gibt ja einen empfehlenswerten Blog auf artwork.at, glaube ich, ist
die Termin. Ja, blog.artwork.at, ja.
Ja. War das damals auch schon dort oder habt ihr WordPress genommen? Oder weil 2011, das ist ja 14 Jahre her, da war ja auch Social Media noch ein anderes Game. Also das war ja.
Wir haben von der Blog-Plattform, also wir haben eine Zeit lang als Promotoren ja auch für Technet geschrieben.
Okay.
Auch das Technet-Blog Österreich haben wir mitbetrieben. Und wir waren immer auf einer eigenen Blog-Plattform und wir haben nie WordPress verwendet. Das kommt ein bisschen aus unserer Sozialisierung quasi, weil wir einfach sehr Microsoft-fokussiert sind und halt auch immer ASP gemacht haben, ASP.NET gemacht haben und so weiter. Und damit ist für uns halt einfach ein WordPress-basierendes Blog irgendwie so schwierig gewesen.
Aber wie viel habt ihr gelitten?
Es ist...
Also, damals war es noch ASP, nicht ASP.NET, ASP.
Ja. Richtig, ASP, genau. Das Spaghetti-Code schreiben, ja. Aber es ist, jedes System hat Vor- und Nachteile.
Okay. Aber wenn du sagst, 2008 bist du dann MVP geworden, bist du also wirklich.
2011 bin ich MVP geworden.
2008 bist du dann MVP geworden, bist diese Zeitspanne dazwischen.
3 Jahre, ja.
War das, weißt du, war da der Beobachtungszeitraum so lange oder?
Das war bei uns was ganz interessant, weil die Cloud-Services, weil es ist ja auch Azure rund um die Zeit gelauncht worden. Und der Rainer Stropek, den ihr auch unbedingt einmal im Podcast nehmen solltet, der auch ganz viel erzählen kann zu dem Thema, ist ja Azure MVP geworden. Und ich bin dann 2011 im Jänner Microsoft 365 MVP geworden oder Office 365 MVP geworden.
Wie viele gab es damals in Österreich?
0.
Warst du die erste MVP in Österreich?
Für Office 365.
Für Office 365, okay. Ja. Und es war insofern ganz interessant. Ich war eine von den 8 ersten MVPs zu Office 365.
Weltweit?
Weltweit. Also es hat nur 8 MVPs gegeben.
Mhm.
Und ich war natürlich die einzige Frau.
Aber du hast auf was gesetzt, was geblieben ist, oder? Eigentlich hast du es ja als
smarte Pferd, ja.
Ja, aufs richtige Pferd gesetzt.
Ja, aber es war nicht, ich habe mir das so nie überlegt. Ich habe auf das gesetzt, was mich interessiert hat.
Okay.
Das ist eher so das Thema. Das ist aber auch ein bisschen meine Persönlichkeit. Mich interessieren nicht, oder nur, ist vielleicht falsch, aber ich schaue mir gern neue Dinge an. Und ich habe auch wenig Problem damit, wenn neue Dinge nicht gleich funktionieren. Ich habe...
Noch nie passiert.
Richtig, wird ja nie passieren. Und ich bin gern mit Technologien befasst, wo ich weiß, dass sie sich verbessern werden. Mhm. Also es hat einmal ein Kollege von euch aus Deutschland hat gesagt, ganz zu Beginn, gibt man gern die komplizierten Dinge, weil du eine Lösung findest und nicht gleich sagst, das geht nicht, das können wir nicht, das wollen wir nicht, das soll man nicht, sondern weil ich immer halt versuche, auch eine Lösung zu finden.
Du hast gesagt, du bist MVP und du willst MVP bleiben.
Ja.
Was ist der Benefit? Ich meine, weil du investierst sehr viel Zeit in Sharing is Caring und Erzählen und so weiter.
Events veranstalten
auch noch dazu. Ja. Auch uns einladen, wofür wir auch dankbar sind. Ja. Was ist der Benefit eines MVPs?
Der Benefit eines MVPs ist, dass du zum einen mit den Produktgruppen in Seattle oder in Redmond da relativ gutes und auch freundschaftliches Verhältnis hast.
Mhm.
Dass du zu deiner Expertise auch sehr viel Know-how hast, dass du an Impact auf das Produkt haben kannst oder auf das Service. Der zweite Benefit ist aber die Community. Die MVP-Community ist eine sehr starke Community. Die Leute kennen sich gut, die vertrauen sich. Und man weiß auch, wenn man einen Experten sucht zu einem gewissen Thema, kann man einmal schauen, welche MVPs gibt's und kann die dann fragen und die können einem auch weiterhelfen. Und es gibt natürlich auch ehemalige MVPs, die natürlich weiterhin Experten bleiben zu dem Thema, aber möglicherweise weniger Community-Arbeit machen.
Mhm. Ja. Also es ist kein Haifischbecken.
Es ist immer ein Haifischbecken und es ist immer ein freundschaftliches Verhältnis.
Okay.
Also du hast alle Facetten von so etwas. Und es ist natürlich das, was ich nie gemacht habe und auch nie machen werde. Ich werde nicht bewerten, warum jemand MVP ist und warum nicht, weil das geht mich auch nichts an.
Okay.
Wichtig ist, dass ich MVP bin und ob es jetzt jemand anderer ist, ja oder nein, das ist dann nicht mehr mein Thema.
Aber du bist eigentlich intrinsisch motiviert, MVP zu bleiben und richtig, das spornt dich an, quasi Veranstaltungen zu machen, mehr Impact auf die quasi nicht MVP-Community zu haben, sondern generell auf die IT-Community. Ist das eigentlich so? Also ich weiß, du sprichst ja viel auf Konferenzen, aber wirst du bemessen auf den Impact in dem Land, wo du lebst? Oder ist das eigentlich völlig egal, ob du in Australien oder in Amerika Impact hast?
Das ist völlig egal.
Okay.
Ich werde nicht gemessen daran, ob ich jetzt in Österreich mehr mache oder irgendwo international. Da sind wir völlig frei. Wir können eigentlich uns aussuchen, wo wir sind. Und wir gehen ja durch den gleichen Prozess. Ich muss mich genauso für Konferenzen bewerben und dann werde ich genommen oder werde nicht genommen. Also das ist jetzt nicht so, wenn man MVP ist, dass man automatisch überall den roten Teppich ausgerollt kriegt.
Okay.
Und dann dort sofort einen Slot kriegt. Ganz im Gegenteil, man bewirbt sich, man wird abgelehnt, man bewirbt sich, man wird genommen. Es ist einmal so, einmal so. Und das ist auch fair und so sollte es eigentlich auch bleiben.
Wie viel Zeit investierst du deiner Meinung nach in Stundeneinheiten, Woche, Monat, Jahr?
In die Community. Ich investiere sicher pro Woche 10 bis 20 Stunden in Community-Arbeit.
Ist das der Grund, warum es wenig MVPs gibt, die nicht in irgendwelche IT-Firmen arbeiten als Dienstleister?
Das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil ein MVP, also wenn ich in einer Firma Evangelist bin und ich werde dafür bezahlt, dass ich Evangelist bin, dann bin ich kein MVP, weil ich keine Community-Arbeit mache. Und das trennt auch die Microsoft mittlerweile relativ strikt, dass sie sagt, wenn du MVP bist, dann machst du Community-Arbeit und du bist nicht MVP, weil du, ich weiß nicht, unterrichtest, interner Evangelist bist oder so etwas, dann bist du kein MVP, weil du wirst dafür bezahlt.
Also auf was ich mehr hinaus wollte, ist, man braucht halt einen Arbeitgeber, der das halt drin ist mit den 20 Stunden, ansonsten opferst du halt deine Freizeit. Weil sonst.
Ja, das auch da schwierig, ob ich das beantworten kann, weil uns gehört die Network. Also
ja,
ich gebe mir jetzt nicht frei, um Community-Arbeit zu machen, aber ich mache das einfach.
Weil wir haben ja auch MVPs in Österreich, die auch Angestellte sind bei anderen Firmen, also bei anderen Partnern. Ich habe keinen Namen, aber in Graz gibt es eine Firma.
Genau, aber es geht ja um
die
nicht Partner sind, nicht IT-Dienstleister, sondern man weiß ja, wenn man auf LinkedIn schaut, ich war früher bei der ÖBB.
Ja.
Es ist, glaube ich, unheimlich schwer, als normaler Mitarbeiter MVP zu werden, oder?
Und es ist nicht schwierig, das zu werden, aber du machst das dann in deiner Freizeit.
Genau.
Ich mache es ja auch in meiner Freizeit. Ja. Es ist ja jetzt keine Arbeitszeit von uns, dass ich einfach sage, ich mache das einfach aus meiner Rolle als Partner heraus oder als Firmeneigentümer mache ich ja nicht. Ich mache das ja, wenn ich gerade was sehe oder zum Beispiel, da gibt's ein cooles Bild-Announcement und das gefällt mir, dann schaue ich das an und dann schreibe ich einen Blogartikel drüber.
Mhm. Aber also Benefit wäre jetzt das falsche Wort, weil André gefragt hat, was ist das? Aber es ist schon ein Added Value zu eurer Firma, oder? Dass ihr MVPs im Unternehmen habt.
Das ist eine gute Frage, ob wir deswegen verwendet werden. Es war bei uns in der Firma, war es ja auch jahrelang so, dass sehr viele Leute die Martina Krumm gesehen haben als Expertin.
Das ist korrekt, ja.
Und nicht die Network als Firma mit vielen Experten zu M365.
Das war ja der Peter bei uns, Peter Hüdl.
Ja, genau.
Da hat man sich einen Eindruck machen können, dass da
richtig.
Leute sitzt vor dir, ja, wie verbeuge.
Der Brand war Martina Grom. Das
richtig.
Das, also
das
als Außenstehender, so, ja. Das war ja. Martina Grom war der Brand. Ja. Nicht At Work jetzt. Ja. Martina Grom ist At Work. Und genau. Wenn die Leute jetzt nicht in der Materie waren oder gesagt, ja, At Work kann ich dir empfehlen als Partner für dieses und jenes Thema, sie haben gesagt, okay, muss ich mir anschauen. Dann sagst du Martina Grom, ach so, die Martina, okay, dann weiß ich, ja. Was du meinst. Okay.
Ja. Und das ist natürlich, und das passiert aber... Also bei uns ist es einfach aus der Zeit heraus entstanden, weil ich halt sehr präsent war zu dem Thema. Mhm. Und da muss man auch, das muss man auch so sehen, wir haben den, oder ich habe gerade zu Beginn in den ersten Jahren sehr geholfen, österreichischen Unternehmen ein bisschen das Verständnis zu Office 365 zu vermitteln. Mhm. Und damit ist auch dieser Brand entstanden, weil es ist dann die Martina Grom hingegangen und nicht die Firma At Work.
Genau.
Wir haben dafür ja auch kein Geld verdient, also an dem Thema. Wir haben ja noch intern gescherzt immer, weil ich muss noch zurückgehen auf FOPE oder Office 365, ja. Defender for Office 365. Eine Marge unserer ersten Kunden waren im Jahr 3,60 Euro.
Okay. Pro Mailbox jetzt gesehen, oder wie?
Pro Mailbox gesehen. Und meine Kollegen haben auch zu mir gesagt, haben sie gesagt, ja, du kannst das gern machen, aber wir werden nie Geld verdienen mit diesen Cloud-Services.
nie ist interessant.
Ja, das ist nie. Immer ja. Und nie und so, genau.
Und, aber mach das nur, weil dir gehört ja die Firma. Du kannst dir ja, das ja überlegen, ob du
also
das
so machen
willst.
Also wie so, als ob du ein Hobby machen würdest.
Ja, so, ja, so, ja, mach halt einmal. Ja.
Wirst du schon noch gescheiter
werden. Wirst schon wissen, ja.
Nein, es gibt ja, wie heißt das, Liebhaberei in der Finanz. Ja, 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 nicht, genau. Du hast Liebhaberei mit Office 365
genau,
betrieben.
Genau.
Würdest du sagen, dass sich das MVP-Sein von 2011 bis heute irgendwie verändert hat? Hast du dich adaptieren müssen? Gibt es da Kommunikation von uns, dass man sagt, hey, wir erwarten uns, dass sich die Rolle in eine andere Richtung bewegt? Also was hast du da für Eindrücke?
Ja, definitiv. Also es ist das, was ich gelernt habe, und das geht wieder zurück an die Promotorenzeit, wo das mit dem Bloggen so populär geworden ist, das war ja so Mitte 2000, da haben wir auch begonnen, wo wir geschrieben haben fürs Technet-Blog, haben wir uns immer gedacht, muss man den Artikel freigeben lassen und wer weiß, vielleicht schreiben wir was Falsches oder NDE-Informationen. Und ein Ex-Kollege von euch, der das mit dem Bloggen aufgebracht hat für die Microsoft Österreich, hat gesagt, wir müssen nur eines machen, be smart. Und wenn du das weißt und wenn du das verinnerlichst, und das habe ich auch verinnerlicht, dann kann dir auch relativ wenig passieren.
Okay, aber jetzt hast du einen riesigen Wisdom gedroppt. Was versteckt sich für dich hinter Be Smart?
Also für Be Smart bedeutet das, ich versuche zum Beispiel, wenn ich etwas schreibe, ich beschreibe die Funktionalität, ich beschreibe die Vorteile, ich beschreibe die Nachteile, aber ich fange nicht zum Bashen an. Ich sage nicht, was hat die Microsoft da schon wieder sich dabei gedacht.
Mhm.
Also ich versuche, die Bewertung rauszunehmen aus dem ganzen Thema.
Okay. Wie ein Nachrichtensprecher quasi.
Wenn du etwas schreibst, dann ist es einmal wichtig, dass du eine eigene Idee hast, als dass du schreibst, ich mag dieses Feature nicht. Ja, ist schön, dass ich es nicht mag. Wenn ich das schreibe, also es gibt schon auch Funktionalitäten, die ich nicht mag, dann schreibe ich auch, ich mag das Feature nicht, weil.
Mhm.
Und dann beschreibe ich auch den Grund dafür.
Aber es ist ja nicht verboten, weil wir kennen ja MVPs, die mit dem berühmt worden sind, dass
wirklich?
Sie uns ja herfetzen für jede noch so Kleinigkeit.
Ja.
Also ihr kriegt's da, also das beweist ja, dass es keine Nachteile als MVP, oder?
Das kommt drauf an, wie du das machst. Also Kritik kann man auf verschiedene Arten geben.
Ist ja auch wichtig.
Stimmt, ja.
Du kannst Kritik auf die Art geben, dass du einfach sagst, was habt ihr euch da überlegt und das funktioniert alles nicht. Oder du sagst, die Lösung ist gut, aber damit wir sie verwenden können, fehlt uns noch das und das. Es ist einfach eine andere Art der Kommunikation.
Mhm.
Und auch die MVPs, die vielleicht mit der Kritik sehr, sehr hart sind oder das eben so formulieren, die haben normalerweise auch eine Begründung. Und was Microsoft macht mit dem MVP-Programm, und das ist ja gar nicht zu unterschätzen, sie hören sich alle Feedbacks an.
Mhm.
Und du kriegst Feedbacks zu einem Feature und du kriegst gutes Feedback oder weniger gutes Feedback und irgendwann einmal musst du dann für dich sagen, okay, das passt jetzt für uns oder das passt nicht für uns. So wie auch Microsoft natürlich auf Kunden hört. Beispiel, kann ich auch erzählen, Public Folder. Ich habe begonnen mit Exchange Online Services.
Gibt's die noch jetzt bei der Week?
Genau.
Weil die wurden schon 3 oder 4 oder 5 Mal abgekündigt.
Richtig, aber das ist genau so das Thema. Ich habe begonnen mit diesen Online Services und es gab keine Public Folder. Da bin ich von Kunde zu Kunde und jeder hat gesagt, naja, solange es keine Public Folder gibt, gehe ich dort nicht hin. Kann ich nicht hin. Das habe ich, glaube ich, gefühlt, habe ich das 8 Jahre gemacht. Kann auch kürzer gewesen sein. Ja. Was macht Microsoft dann? Support für Public Folder. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo auch die Kunden sich daran gewöhnt haben,
keine Public
dass
sie
es nicht mehr brauchen.
Also das muss 2013 gewesen sein, weil da kamen die Modern Public Folder.
Siehst du?
Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass 2010 hatte die Legacy, nennen wir es jetzt.
Ja.
Ich glaube nicht, dass sie Classic heißen, ich glaube Legacy. Aber kann es sein, 2013?
Kann sein, ja.
Weil mir hat man erzählt, der Exchange 2013, da hat ja viele Features gehabt und als Administrator habe ich überhaupt nicht verstanden, was haben die da gemacht von 2010 auf 2013, warum? Weboberfläche statt MMC, die Database Availability Group, also Hochverfügbarkeit erweitert worden und so weiter und so fort. Und wir haben nicht, und irgendwann sagt einer zu mir von der Microsoft, das haben wir gebaut, weil die Produktgruppe den Exchange Server 2010 in der Cloud selber betreiben musste. Und die waren in der Rufbereitschaft so oft auf, dass sie angefressen waren und haben quasi den 13er programmiert, um all diesen Schmerz, den sie selber hatten, so beim Betreiben des Exchange-Servers zu lösen. Mhm. 2013 war ja dann sehr verschrien. 15.1, draußen bekannt als 2016, da hat jeder gesagt, das ist super, das kann man nehmen.
Mhm. Ähnliche Story gibt es auch für SharePoint Online.
Ah, ja, doch auch.
Ja,
ja.
Okay.
Ja, genau. Und das ist halt, und da kann man jetzt nicht sagen, dass die Microsoft nicht immer auf jedes Feedback hören soll, aber manchmal hören sie auch oder manchmal werden Funktionalitäten zu einem sehr späten Zeitpunkt gebaut, wo der Markt sich schon in eine andere Richtung bewegt hat. Und das ist halt auch ein Learning, das ich hatte, weil zum Beispiel mein erster großer Kunde zu Microsoft 365 war auch im Jahr 2013. Und da haben wir begonnen mit einer Evaluierung, ob wir Cloud-Services verwenden können, mit allem, mit Compliance, mit Security, mit On-Premises, mit Google Cloud, mit Compete, mit allem. Und haben 2 Jahre herumgetan, bis sich die dann entschieden haben, okay, jetzt wissen wir das und jetzt machen wir es. Und das ist genau etwas, wo man auch sagen kann, da lernt man auch extrem viel, weil ich zum damaligen Zeitpunkt dann auch verstanden habe, warum manche Requirements so sind, wie sie einfach sind.
Jetzt haben wir ein bisschen abgeglitten an der
von
Evolution,
genau.
MVP-Evolution die letzten
Exchange.
14 Jahre.
Ich wollte nur das Beispiel das mit dem Feedback nennen. Ja. Ja, und die MVPs mit ihrem Feedback sind, glaube ich, auch für Microsoft und deswegen gibt es diesen ungefilterten Kanal mit den Produktgruppen auch ganz wichtig, weil wenn ich in einer Produktgruppe bin und ein Feature baue, dann sehe ich auch nur das Feature und ich sehe den Markt nicht. Und dann weiß ich möglicherweise gar nicht, ob das brauchbar ist oder nicht. Oder es ist in der einen Art brauchbar und in der anderen nicht. Und wir haben da schon immer Situationen, wo dann ein Feature vorgestellt wird am MVP Summit und dann viele MVPs sagen, aha, wofür brauche ich das? Andere sagen wieder, super, darauf habe ich schon immer gewartet.
Mhm.
Und die Dritten sagen, aha, interessant, muss ich mir anschauen. Und das sind einfach diese Unterschiede, die dann auch wichtig sind, dass jemand, der an so einem Feature arbeitet, auch ein bisschen was anderes hört, nämlich von draußen. Und da müsst ihr euch ja vorstellen, das ist ja, wenn man jetzt sagt, es wären nur amerikanische MVPs, da kommen aber MVPs von der ganzen Welt, da kommen Leute aus Europa, aus Australien, aus Neuseeland, aus Südafrika, aus Amerika und du hörst dann den ganzen Flavor. Also ich bin zum Beispiel auch immer jemand, der immer das Feedback gibt zu den unterschiedlichen Sprachen.
Mhm.
Was hilft uns das, wenn alles perfekt auf Englisch ist, aber wir haben es in anderen Sprachen einfach noch nicht zur Verfügung. Es geht auf Deutsch nicht, auf Französisch, auf Italienisch oder sonst was.
Ja.
Und da muss man auch immer einen Mittelweg finden.
Noch ein kurzer internes zu diesem MVP Summit. Also das ist einmal im Jahr Veranstaltung, die tatsächlich in Redmond direkt stattfindet.
Mhm.
Und intern wird das auch übertragen. Auch wir Microsoft-Mitarbeiter dürfen dort also zuhören, aber eben genau nur zuhören. Das ist klare Regel intern. Wir sollen keine direkten Fragen stellen, keine Diskussion irgendwie führen, weil das ist tatsächlich der Kanal, wo die Product Group entsprechend hier Feedback von der Außenwelt haben möchte und nicht von der internen Welt. Intern gibt es andere Kanäle, die haben wir auch natürlich, ja. Aber das ist, wie gesagt, wichtig. Für uns ist das sehr wertvoll, weil wir auch entsprechend, wie Martina richtig gesagt hat, unseren sozusagen Reality-Check machen können, ob wir da irgendwo in die Bubble, also wir, als meine ich jetzt Techies aus Microsoft Österreich, abgeglitten sind, beziehungsweise welche anderen Aspekte gibt es auch noch zu beachten. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine sehr coole Veranstaltung, also das ist ein Riesen-Benefit meiner Meinung nach.
Aber auf eigene Kosten, oder?
Ja, das ist vielleicht auch noch wichtig, weil wir früher geredet haben, was ist das Investment? Also wir investieren nicht nur Zeit, wir investieren natürlich auch Geld. Also wir fahren auf eigene Kosten nach Seattle. Wir zahlen uns auch das Hotel selber. Das, was wir halt bekommen, ist während der Konferenz das Catering, aber sonst bekommen wir nichts. Wir kriegen es ja nicht gezahlt. Also alles, was nicht for free ist, zählt eigentlich auch nicht als MVP-Contribution. Also meine Arbeit, die wir auch als At Work machen, hat mit meinem MVP-Tum null zu tun in Wahrheit.
Ja. Das ist eine ganze Woche. Das ist ja auch nicht so. Das heißt, du bist auch, also ich fahre zu zweit oder zu dritt drüber, oder?
Zu zweit fahren wir rüber und es war, also es gibt immer ganz lustig, es gibt 3 offizielle Konferenztage, aber de facto dauert es die ganze Woche. Also wir haben die Woche Programm gehabt. Ich habe am Montag um 8 in der Früh angefangen und war am Freitag um 16 Uhr fertig, weil die letzte Session ausgefallen ist, sonst wäre ich am Freitag um 5 fertig gewesen. Und da ist man dann schon, also nach dem Mittwoch fängt das schon an, dass du sagst, ja, jetzt
schon langsam könnte man mal durchhalten,
wird schwierig werden. Ja.
Intensive Woche, oder?
Also es ist eine sehr intensive Woche, ja.
Und bloß mit der Zeit kennst du ein paar Leute, dann triffst du dich auch am Campus mit den Leuten, oder?
Genau.
Und das geht ja auch.
Genau, genau.
Wie entscheidest du auf einer MVP-Summit, welche Sessions du gehst?
Wenn du meinen Kalender siehst, dann siehst du, ich habe wahnsinnig viele parallele Sessions. Ich kann mittlerweile ganz gut unterscheiden, welche Sessions sehr wertvoll sind für mich oder für mein Interesse und dort gehe ich hin. Was ich auch sehr oft mache am MVP-Summit ist, dass ich zu Ask Me Anything gehe, weil ich fahre ja auch hin und überlege mir vorher, welche Fragen ich stellen möchte oder was ich einfach geklärt haben möchte. Und ich merke halt einfach, wenn du persönlich dann zu den Leuten gehst, kriegst du eher eine Antwort, als wenn du das in einem Teams
machst
mit
fragen,
der Produktgruppe.
Weil ja, es gab ja früher die Master und da war ja die Master-Community und da waren ja auch Produktgruppenleute drin und da ist ja total viel gefragt und auch beantwortet worden, war auch so ein elitärer Zirkel.
Ja, manches kannst du nicht schreiben.
Kannst du nicht schreiben.
Weil das vielleicht noch nicht entschieden ist.
Richtig, und manches kannst du auch nicht formulieren, dass du da wirklich die eine dementsprechende Antwort bekommst. Und manche der Fragen, die ich zum Beispiel stelle, die stelle ich nicht einmal im MVP, in der MVP-Session, sondern ich gehe entweder davor oder danach zu dem Sprecher hin und frage ihn das.
Wie gesagt, der Punkt ist der, sobald es irgendwo in einem Chat steht oder irgendeine E-Mail oder sonst irgendeinem Medium,
kannst du es weiterleiten.
Ist es sozusagen geschrieben und wenn die Entscheidung dann anders ist, dann kann man sagen, aber damals habt ihr ja gesagt
schon. Ja. MVP-Summit ist ja auch recorded, wie wir wissen.
Ja.
Also
für 30 Tage ist es aufbewahrt, ja. Oder 60 irgendwie so, ja.
Ja, es steht da zeitlang zur Verfügung. Aber noch einmal zurück auf das Programm. Also ich war eine von 8, aber das muss ich schon erzählen, weil ich bin zum Zeitpunkt MVP für Office 365 geworden, wo es das Produkt, das Service in Österreich noch nicht gab.
Man konnte es nicht beziehen oder es gab quasi kein...
Man konnte das Service in Österreich nicht beziehen.
Okay, also aber ich hätte nicht sagen können, ich bin, genau, Deutschland, US, irgendwas und habe es trotzdem.
Genau, in Deutschland hat es es gegeben, also das war diese Bing-Barrier, die wir ja jahrelang gehabt haben. Mhm. Das Bing kommt nicht über die Alpen, offensichtlich, oder kam nicht über die Alpen. Aber definitiv war das so. Also und ich war, und unser erster Tenant, also unser erster M365-Mandant war auch in den USA. Also ich habe den auch in den USA angelegt und habe den danach mit sehr vielen Mühen auch umgezogen nach Europa. Kann ich niemandem empfehlen. Also jeder, der jetzt hört, ich kann meinen Mandanten umziehen, tut es nicht. Und ich glaube auch, die Microsoft würde das jetzt nicht mehr machen. Mir ist es halt damals gelungen, aber grundsätzlich, ja.
Da war es noch simpler. Also jetzt mit die...
Das Einzige, was jetzt machen kannst, ist Advanced Data Residency.
Du kannst einen Tenant, wenn du ihn jetzt moven möchtest, müsstest ihn, also du musst ihn immer löschen und neu anlegen, de facto.
Genau. Oder Advanced Residency aktivieren und dann würde
er. Aber das sind ja nur die Daten. Ja. Also die Daten. Das ist ja nur deine User-Daten.
Die Tenant Location, um die ist es mal gegangen. Genau. Also weil sie wird ja das erste Mal festgeschrieben, ja, und genau, da bleibt sie halt für immer.
Man könnte, wie heißt das, DSC, M365, DSC heißt das Tool. Aber das fackelt auch nicht alles ab. Aber
ja, viel Spaß damit.
Nicht, ja, einfach nicht. Ja.
Aber also empfehlen überhaupt nicht. Aber damals war es noch simpler, weil es gab noch nicht so viele Services.
Korrekt, ja.
Da war das noch zumutbarer.
Also wir haben auch damals, und das war meine erste Tätigkeit, wir haben ganz zu Beginn, es geht ja sehr oft um den Tenant-Namen,
ja,
wie der eben heißt, also alles, was vor und Microsoft.com steht.
Man konnte ja noch nicht renamen, das geht ja jetzt Gott sei Dank schon für kleinere Tenants.
Musste man halt umsiedeln, und wir haben uns damals auf die Suche begeben nach diesen Tenants und haben auch ein paar übersiedelt, auch in Österreich ein paar übersiedelt, beziehungsweise die Kontrolle über die übernommen. Aber grundsätzlich, das Thema hat sich jetzt auch ein bisschen geglättet, weil mittlerweile sind alle ein. Halbwegs.
8 MVPs.
So.
Wie kann ich mir das mit dem Regional Director vorstellen? Wird man da von den MVPs gewählt? Sucht das wer von der Microsoft aus? Wie unterscheidet sich ein Regional Director von einem MVP?
Muss ein Regional Director MVP sein?
Ja. Strebt man das an oder wird man da eher auserkoren?
Zwangsbeglückt?
Der Microsoft Regional Director ist eine Rolle, die, also noch einmal zur Wiederholung, MVP wirst du ja dann, wenn du dich mit dem Service sehr gut auskennst, sehr viel Community-Arbeit leistest zu dem Thema und sehr viel Expertenwissen zu dem einen Thema hast. Microsoft 365, Azure, sonstiges. Als Regional Director bist du in der Rolle eher in einem Executive Leadership Programm. Und das ist dafür da, also als Regional Director hast du als Ziel einfach die strategische Ausrichtung einer Microsoft zu verstehen, aber auch die strategische Ausrichtung von Unternehmen zu verstehen. Das heißt, das sind meistens Leadership-Rollen und da ist der Zirkel auch ein anderer. Wir sind zwar auch Experten, aber nicht nur zum Thema, sondern wir können zum Beispiel auch Leadership-Meeting danach reden, was die Strategie vom Hersteller ist oder was Microsoft ist. Oder wenn wir als Regional Director irgendwo eingebunden werden, zum Beispiel in einem Expertenbeirat, dann können wir damit wieder zurückgehen zum Leadership-Team von der Microsoft und sagen, wir hören gerade, dass im Markt sich das und das bewegt. Und damit kriegt das Leadership-Team von Microsoft natürlich auch ein bisschen einen Insight zu dem Thema.
Wie groß ist der Regional?
Der Regional Director ist sehr unbekannt als Rolle. Und das finde ich ja ganz interessant, weil der Regional Director ist eigentlich entstanden als Developer-Rolle. Und wo das ursprünglich war und ich dann gefragt worden bin, da bin ich auch von einem Ex-Kollegen von euch gefragt worden. Die haben gesagt, hey Martina, wir wollen dich jetzt nominieren zum Regional Director. Und ich habe gesagt, nein, 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 nehmt bitte nicht mich. Nehmt bitte den Rainer Stroppeck, weil der ist Developer, der kann das viel besser wie ich und der passt da viel besser rein in diese Rolle. Also ihr müsst unbedingt einladen einmal. Und damals war das so, dass das Regional Director Programm sich geöffnet hat und auch eher, also ich bin in der Wahrnehmung eher immer auf der IT-Pro-Seite gewesen oder bin eher auf der IT-Pro-Seite. Und damals hat sich das Programm einfach geöffnet, dass ich gesagt habe, wir wollen von dem Developer-lastigen auch in Richtung IT-Pros gehen und ein bisschen das Programm ein bisschen weiter aufmachen. Und so bin ich zum Regional Director gekommen. Und das Interessante am Regional Director-Programm ist damals, und ich bin es jetzt 10 Jahre, also es war 2015, damals hat es 120 Leute gegeben, die Regional Director sind.
Doch, so viele.
Weltweit.
Okay.
Und jetzt sind wir, glaube ich, 180 oder so. Und das ist natürlich ein Personenkreis, die aus meiner Sicht sehr gut funktionieren, wenn sie sich auch sehen. Und das hat man sehr stark während der Pandemie gemerkt, wo wir alle Reiseeinschränkungen gehabt haben, keine persönlichen Meetings. Da ist diese Interaktion mit Regional Directors auch sehr schwierig gewesen, weil wir ja geredet haben, viele Dinge schreibst du nicht, viele Dinge sagst du nicht in einem Online-Meeting, es muss ja sehr viel in Persona passieren.
Okay.
Und das sind einfach so Dinge und die Regional Director ist halt etwas, das ist ein Programm, das nach wie vor von Microsoft auch unterstützt wird, aber einen ganz anderen Impact hat.
Das heißt, ihr habt auch einen Regional Director Summit auch einmal im Jahr, oder wie?
Wir haben MVP Summit, ist einer der Tage, okay, ist ein eigener ADDD. Und okay, da ist es normalerweise so, dass wir den ganzen Tag in einem Raum sind und dann einfach Themen zu verschiedenen Bereichen haben.
Alles klar. Aber muss man jetzt MVP sein, um Regional Director werden zu können?
Nein, musst du nicht. Also es gibt auch ADs, die keine MVPs sind und das sie einfach jahrelang gemacht haben. Es gibt auch welche, die nicht mehr MVPs sind, aber trotzdem noch Regional Director. Und da gibt's, okay, da gibt's schon echt tolle Persönlichkeiten. Also ich war sehr schwer eingeschüchtert und beeindruckt, wo ich die Regional Director das erste Mal kennengelernt haben, weil da wirklich gute Persönlichkeiten dabei sind, die ja sehr interessant sind und da sehr viel erreicht haben natürlich.
Aber wie komme ich als Kunde, Partner zum Regional Director oder wie engage ich die oder was habe ich mit denen für Touchpoints?
Wie kommst du als Kunde, Partner? Du fragst dann.
Okay, irgendwo.
Na gut, aber es gibt ja Community-Events, die du organisierst, ja? Das heißt, es gibt ja mehrmals im Jahr machst du, genau, die. Also das ist, glaube ich, der beste Weg,
ja. Also ich weiß ja nicht, also wie gesagt, ich kenne das Programm.
Ja.
Mir war nicht bewusst zum Beispiel, dass es da halt auch sehr stark darum geht, wie positioniert sich die Microsoft im Markt und industriell quasi. Also nicht nur technische Expertise. Und dann ist eben die Frage, wann hole ich solche Experten dazu oder ist das was die Microsoft dazu holt?
Also zum Beispiel, du kannst beim Kunden, kannst du auch, deswegen habe ich das gesagt, du kannst, nimm mal an, du hast einen Expertenbeirat, wo du sagst, ich brauche Experten zum Thema Cloud und da kannst du einen Regional Director dazu nehmen, weil dir der dann nicht nur die Antworten geben kann zu Microsoft 365, sondern generell, wie ist die Cloud-Strategie von der Microsoft, wie schaut das aus oder warum machen sie manche Dinge so, wie sie einfach gemacht werden?
Mhm.
Oder wie funktioniert das? Oder was wir auch haben als Regional Director, das übersehen auch viele. Viele haben auch den, oder wir haben nicht nur Wissen rund um Microsoft-Technologien, sondern eben auch, was machen andere Cloud-Anbieter?
Mhm.
Was macht AWS? Was macht die Google Cloud? Wie funktionieren die? Wie funktionieren sie von der Architektur her? Also wenn da jemand zu mir kommt und mich das fragt, dann kann ihm das beantworten.
Ja, wichtig ist, dass bei den Community-Events nicht nur sozusagen Developer der Partner eingeladen sind, sondern da ist jeder willkommen. Ne? Das
heißt,
da haben wir auch ein paar technische Events primär. Also es hat auch ein paar Events gegeben zum Change Management.
Genau.
Vor allem in der Teams-Anfangszeit hat es ja einige Adoption-Management-Themen gegeben oder Migration von Skype for Business auf Teams und so in dieser Ecke. Aber wie gesagt, da sind auch einige Techies, wenn man so sagen darf, von Kunden auch drinnen, die genauso in der Community aktiv sind und vielleicht auch anstreben, MVP zu werden. Ja.
Genau. Und das ist auch da, wir haben auch, das ist vielleicht auch ganz interessant, MVPs sind natürlich auch angehalten, andere MVPs ein bisschen eine Vorbildwirkung zu haben und auch andere zu MVPs zu machen. Und das habe ich ein bisschen auch begonnen, dass ich versuche, andere Leute in der Community ein bisschen zu motivieren, das zu machen.
Okay.
Und das ist ja ganz interessant zu beobachten, wie das manchmal funktioniert. Also mein Kollege hat jetzt, also es wurde jemand in Österreich kürzlich zum MVP gemacht und der hat mit einem Kollegen von mir wirklich so einen Mentoring-Prozess durchgeführt, fast ein Dreivierteljahr.
Bevor er MVP geworden ist, damit
bevor er nominiert wurde und bevor er dann MVP wurde. Nämlich, dass er halt gesagt hat, wie machst du das?
Okay.
Ist das gescheit? Wo kann ich mich engagieren? Was ist gut, dass ich das mache? Und so weiter. Genau.
Wie viele MVPs gibt es jetzt in Österreich über alle?
Gute Frage, nächste Frage, weiß ich nicht. Aber 20, 30 in etwa, glaube ich.
Aber die ich sage jetzt mal so, die reporten nicht an dich als Regional Director. Also
nein, gar nicht.
Das ist komplett unabhängig davon.
Das ist komplett unabhängig. Und das ist ja so, also das, was ich jetzt auch versuche oder versucht habe, jetzt im letzten Jahr auch bei den AI-Events, dass die Microsoft Österreich veranstaltet hat, dass wir die MVP-Community aus Österreich wieder ein bisschen stärker mit Microsoft Österreich verbinden. Weil das natürlich schade ist, dass MVPs so unbekannt sind, teilweise auch bei Microsoft Österreich, dass sie sagen, ich weiß das gar nicht, dass es hier jemanden gibt, der PowerShell-Experte ist, den ich jederzeit fragen kann oder den ich so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute sich auch kennen
das
und dass sie auch sehen, dass die, wenn die MVPs bei der AI-Tour da waren und geholfen haben, die sind for free da und stehen am Microsoft-Booth und beantworten genauso Fragen wie alle anderen.
Ja, ich habe heuer das Vergnügen gehabt, mit Toni auf der AI-Tour am Stand zu stehen.
Mit Toni Pohl.
Ja, okay. Ja, genau.
Und gibt es einen Tag der offenen Tür von MVPs? Also ich meine das ernst, wo jeder so steht mit bei seinem Stand und ich komme dort vorbei?
Gibt's nicht. Das, was wir machen, wir veranstalten ja auch immer wieder Community-Events. Mhm. Also es wird Ende September auch wieder ein Event geben zum Thema AI, weil es gibt ja auch das Global AI Chapter in Wien, das der Toni Pohl und ich eben gemacht haben. Und da versuchen wir jetzt einfach mehr Events zu dem Thema zu machen. Und da laden wir natürlich andere MVPs ein.
Das heißt, die nächste Folgefrage wäre, wie finde ich es interessant jetzt, nachdem ich jetzt die Folge gehört habe, den Kalender mit den Events?
Das ist eine sehr gute Frage.
In den Shownotes von der Folge auf jeden Fall einmal. Und da Martina auf LinkedIn folgen, ist, glaube ich, sowieso ein heißer Tipp, oder?
Ja, das kann man machen, was man auch, wenn man nicht auf LinkedIn ist. Ich habe auch in Facebook eine Cloud-User-Group.
Respekt.
Ja, und auch die Cloud-User-Group habe ich begonnen zum Zeitpunkt, wo Facebook noch populärer war, als es vielleicht jetzt ist. Aber wo es auch damals nichts gegeben hat zu dem Thema. Nicht? Und ich habe es damals auch nicht BIPOS-Gruppe genannt oder Office 365-Gruppe, ich habe es einfach Cloud-Gruppe genannt, weil ich dort einfach Infos teilen wollte, die zu dem Thema Cloud ein bisschen besser reinkommen.
Ja, also ich wollte gerade nachschauen, wie lange ich da schon Mitglied bin in der Gruppe.
Auf Facebook?
Ja.
Okay.
Aber wir haben ja Social Media Guidelines, deswegen halte ich mich mit den Posten dort zurück.
Das ist korrekt.
Ja. Ich würde gerne viel öfters was schreiben. Aber
du kannst auch schreiben, du musst dich dann genau darstellen, dass du Microsoft-Mitarbeiter bist, richtig, und so weiter,
genau,
damit die Leute auch verstehen, warum du jetzt
warum ich so eine Aussage treffen kann oder warum ich weiß, wie es ist im Hintergrund.
Noch einmal, be smart.
Deswegen halte ich mich zurück, aber ich lese gern, weil es auch um Feedback geht, Realitätsabgleich, so wie ihr das ein bisschen besprochen habt. Ich halte es auch für ganz wichtig, wir sind nicht unfehlbar, das ist auch ganz klar, es gibt Probleme. Und manchmal wäre es halt interessant, das ein oder andere Gespräch noch zu führen, aber auf so Social Media Plattformen, du musst das ja als Gruppen ohne überhaupt kennen, da gibt es ja viele Leute, die betreiben irgendwo ein IT-Business und Entschuldigung, die rotzen dann jede Frage da in diese Gruppen rein und jetzt warte ich darauf, dass ein anderer das Problem für mich fixt.
Was ich an der Cloud-User-Group ganz lustig finde, dass die Cloud-User-Group immer ein bisschen verschont worden ist vor diesen super Eskalationen. Ich kann nicht sagen, dass es die nicht gegeben hat, aber sie waren echt selten.
Okay.
Die Leute haben wirklich gewusst, sich zu benehmen und man führt ganz normale Diskussionen auch.
Okay.
Also wir haben zweimal ein Thema gehabt, da ist was eskaliert. Aber grundsätzlich...
Weil die Leute so emotional geworden sind, oder?
Okay. Weil sie emotional geworden sind oder weil ihnen halt das Thema nicht gepasst hat.
Okay.
Also seit 14 Jahren.
Bist du die?
Na, gibt es diese Gruppe schon.
Ja.
Ich habe gerade nachgeschaut. Okay. Sie wurde kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 2010,
hat Martina wahrscheinlich frei gehabt, ja,
also, ja, genau.
Weil der Kunde voller war.
Genau.
Und es sind 1556 Mitglieder.
Ja.
Also auch beachtlich.
Ja. Und man merkt halt, die Interaktion geht ein Stück weit immer so ein bisschen vor, zurück. Also es ist relativ gleichmäßig. Es ist aber auch, und das ist vielleicht auch interessant, ein bisschen zu verstehen, meine Intention ist jetzt nicht, ich setze mir nicht das Ziel. Unser Ziel ist, in 3 Jahren 10.000 Mitglieder zu haben. Das hilft mir nicht, wenn von den 10.000 Leuten dann 9.000 Bots sind.
Ja, ja, ja.
Also das...
Und das steigert jetzt nicht die Qualität der Gruppe, nur weil
richtig,
da mehr Leute drin sind.
Richtig. Also mir ist eigentlich wichtig, dass die Leute einen Informationskanal haben, wo sie vielleicht was lesen, was sie bisher noch nicht gesehen haben, wo sie auch was Neues lernen. Und grundsätzlich, ich bin weniger vertreten auf LinkedIn, aber was ich auch mache, ist natürlich, ich mache Crossposts.
Weil?
Weil LinkedIn auch sehr stark in Richtung Hiring-Plattform geht.
Agree?
Zum Teil ist es auch eine, ja. Aber das hat sich gedreht in den letzten 3 bis 5 Jahren, würde ich behaupten jetzt.
So weit gehe ich nicht zurück, aber ich kann gefühlt die letzten 2 Jahre ist es technischer geworden.
Auf jeden
Zumindest
Fall.
Meine Blase wieder auf LinkedIn, ja.
Also meine Blase ist, es ist technisch, marketingtechnisch, würde ich behaupten jetzt ein bisschen. Es ist natürlich kein Deep Dive-Artikel, also du findest Links auf Deep Dive-Artikel, aber das Announcement ist eher das neue Feature gekommen und das kannst du damit machen und dann kannst du dich in Details einlesen.
Also wir haben Azure-Kollegen, die Posts auf LinkedIn schreiben, da gibt es Leute, die schreiben mal schlechtere Doktorarbeit. Ja. Also das muss man schon, es gibt schon diese Golden Nuggets und Diamonds da draußen. Ja.
Das stimmt.
Man muss aber eines sagen und das habe ich auch nie gemacht und damit werde ich auch nicht beginnen. Was ich gelernt habe ist, wenn ich Content produziere, dann ist das mein Content. Ich werde nicht anfangen auf LinkedIn Blogposts zu schreiben, obwohl die Plattform das könnte, weil es nicht mein Content ist, weil es nicht meine Plattform ist.
Okay.
Das mache ich ja auf Facebook nicht. Ich schreibe nicht einen ganzen Artikel auf Facebook, weil dann gehört der Content letztendlich wem anderen.
Mhm.
Also wenn ich einen längeren Artikel schreiben möchte, dann schreibe ich den auf unserem Blog, weil da gehört er uns auch.
Fair enough. Aber
du distributierst den über LinkedIn sozusagen als Link. Und
Genau.
Na, das ist ja, dafür ist ja auch primär da.
Genau.
Primär.
Und für mich, und deswegen sage ich, noch einmal, ich möchte die Plattformen nicht bewerten. Viele kriegen sehr viel raus aus LinkedIn. Ich tue mir halt einfach schwer mit der Art der Kommunikation, die dort drinnen ist, teilweise.
Das kommt, glaube ich, an, wem er folgt. Ich kann mir das schon gut vorstellen, weil ich schaue immer diese Reels und Shorts, wo sich die Leute über LinkedIn lustig machen, wenn quasi sagst, ja, kannst du noch die Aufgabe mit übernehmen? Und dann siehst du, wie er postet auf LinkedIn. Vielen Dank für die Journey. Ich habe jetzt übernommen Promotion. Weißt du, was ist ein richtiges Bullshit-Bingo gespielt wird.
Und es ist halt LinkedIn auch, dann jeder möchte mit dir connected sein und irgendwann einmal kriegst du deinen Feed nicht mehr in etwas, was für dich interessant ist. Also bei mir ist es ja auch, nachdem ich ja den Beginn von Social Media gut miterlebt habe, mein Facebook-Feed ist auch in Ordnung. Und ich habe da Content drinnen, der für mich in Ordnung ist. Also nur ich verstehe technisch auch, was Graphentechnologie tut.
Mhm. Ich finde, es ist besser geworden.
Und damit kann ich das auch besser einsetzen. Das ist auch bei Twitter so. Ja, wenn du das verstehst, wie sie das bauen und wie der Graph aufgebaut ist, dann kannst du dem auch ein bisschen entgegensteuern.
Aber seitdem du bei LinkedIn Follow machen kannst und nicht mehr vernetzen musst, weil zum Beispiel die meisten Produktgruppenkollegen kriegen ein Follow von mir, und nur wenn ich mit ihm öfter schreibe, wie mit Christian Schach zum Beispiel, mit dem bin ich vernetzt, aber mit den meisten reicht mir Follow und dann habe ich mein Feed drinnen, was ich sehen möchte, unter Anführungszeichen.
Genau.
Ja.
Genau. Und das muss man, das sollte man sich auch immer überlegen, nicht? Dass man auch ein bisschen in einer Diversität drinnen bleibt, vom Content her, dass man einfach verschiedene Sachen drinnen hat.
Ja, die Martina ist ja ein unheimlich interessanter Gesprächspartner, deswegen wird es eine zweite Folge mit ihr geben, weil die Martina ist ja natürlich auch Geschäftsfrau. Und wir wollen natürlich auch wissen, nicht nur, sie ist ja nicht nur MVP und Regional Director, sondern Unternehmerin, wie sie da so geht und vor welchen Herausforderungen sie da steht. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Und in diesem Sinne, die einzige Konstante
ist die Veränderung.